Deutschlandfunk Doku.
Unser heutiges Rätsel hat etwas mit dem Lachen zu tun. 1962 grassierte im damaligen Tanganjika eine regelrechte Lachepidemie. Kein Witz, es begann mit drei Schulkindern, Mädchen, die drei konnten einfach nicht mehr aufhören zu lachen. Erstaunlich, oder? Noch erstaunlicher war, was dann folgte. Die Kinder wurden nach Hause geschickt. Doch immer mehr Kinder und auch Erwachsene begannen jetzt mit dem Lachen und konnten nicht mehr aufhören. Am Ende musste das gesamte Internat geschlossen werden und nun begann die Epidemie sich erst recht auszubreiten, denn die Kinder wurden zurück in ihre Dörfer geschickt. Keiner war vor dem ansteckenden Lachen sicher. Man schätzt, dass mehrere tausend Menschen betroffen
waren. Oh mein Gott, wie furchtbar.
Und nun zu unserer Rätselfrage. Was glauben Sie, war der Auslöser?
Selber schuld, wer überhaupt das schon lachen?
Schreiben Sie an die bekannte Adresse.
All we need is love.
Kindisch.
Feature von Martina Kote.
Ich will mich ja nicht einmischen, aber jeder braucht das Lachen. Auch du.
Lächerlich.
Schau dich doch mal an. Wie lange ist das jetzt her, dass du wirklich, ich meine wirklich, laut, ich meine wirklich laut und herzhaft, so aus dem Bauch heraus gelacht hast? Ganz ohne Kontrolle. Wie als Kind.
Ich bin kein Kind mehr. Vielen Dank. Und froh drum. Wer bist du überhaupt?
Kennst du mich nicht mehr? Naja, egal. Aber kannst du es noch?
Kann ich was noch?
Lachen?
Natürlich.
Dann mach mal.
Warum?
Einfach so. Mach mal.
Ha, 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 ha.
Aha.
Und jetzt?
Du solltest dich mit jemandem unterhalten, der sich damit auskennt.
Wie auskennt? Womit?
Mit dem Lachen, Mann.
Und dann?
Willst du das nicht wiederhaben? Dein Lachen?
Will ich nicht. Ich muss los.
Ich kenne da jemanden. Ich kann einen Termin für dich machen.
Mach, was du willst.
Zunächst mal ist Lachen ein natürliches Mittel gegen Angst. Jetzt dürfen Sie den Begriff Angst nicht so ganz so eng nehmen. Also alles, was unangenehm ist. Dagegen ist Lachen ein natürliches Mittel. Sozusagen der Optimismus, der sagt, es geht auch anders. Das ist Lachen. Ich werde im Moment des Lachens, werde ich meine Angst los. Denn Angst heißt Enge und Lachen ist Platzen. Ich kann nicht gleichzeitig lachen und Angst haben.
I love to laugh. I like to see life from the funny side.
Aktivierte Hirnzentren beim Lachen, präfrontaler Kortex, Frontallappen der Großhirnrinde, zuständig für die kognitive Verarbeitung, zum Beispiel für das Verständnis der Pointe. Amygdala, Nucleus accumbens, mesolimbisches System, zuständig für die emotionale Bewertung, zum Beispiel Heiterkeit. Nucleus motorius nervi facialis, Hirnstamm, zuständig für die motorische Programmierung von Muskelbewegungen, zum Beispiel Lächeln, Lachen. Diese Zentren sind in einem Lachnetzwerk miteinander verbunden, das wie ein Schaltkreis funktioniert. Wird eine dieser Komponenten angesprochen, werden die anderen Komponenten gleichzeitig mit aktiviert.
And there really is a funny side to everything.
Ein Ehepaar erzählt einen Witz.
Hunter, wir haben gestern einen so reizenden Witz gehört, den müssen wir Ihnen, also den muss ich Ihnen erzählen.
Ja,
mein
ja.
Mann kannte ihn schon,
ja,
aber er ist zu reizend.
Ja, wirklich.
Also passen Sie auf.
Okay.
Ein Mann, weiter, streu nicht den Tabak auf den Teppich da.
Entschuldigung.
Streust dir den ganzen Tabak auf den Teppich. Also, ein Mann, nein, ein Wanderer verirrt sich im Gebirge. Also der geht im Gebirge und verirrt sich in den Alpen.
In den Dolomiten, er verirrt sich in den...
In den Dolomiten, also nicht in den Alpen.
Aber
also ist ja ganz egal.
Ja, ja.
Also er Dolomit. Geht da durch die Nacht und da sieht er ein Licht. Ja. Und er geht gerade auf das Licht zu.
Das ist so lustig.
Jetzt lass mich doch mal erzählen.
Ja, 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 aber...
Und da ist eine Hütte. Mhm. Da wohnen zwei Bauersleute drin.
Genau, genau.
Ein Bauer und eine Bauersfrau. Ja, ja. Der Bauer ist alt und sie ist jung ja, und hübsch. Ja.
Im Lachen kommt es zu einer Externalisierung unserer Lebenskraft. Es ist explosionsartig so, dass wir unseren ganzen Körper nicht mehr unter Kontrolle haben, was ja in der Scham zu stark ist, und dass durch den Verlust der Kontrolle sich der Körper verselbstständigt, die Muskulatur zum Beispiel sich so entspannt, dass wir uns vor Lachen dann manchmal sogar sprichwörtlich in die Hosen machen können. Wir haben unsere Gesichtsmuskulatur nicht mehr unter Kontrolle. Wir verhalten uns für andere, die nicht in dieser heiteren Stimmung sind, komisch. Und komisch hat ja eine doppelte Bedeutung. Es kann zum einen bedeuten, dass es lustig ist, Komödie, oder es kann bedeuten, dass es befremdlich ist. Aber im Lachen, wieder im Gegensatz zur Scham, ist uns das alles völlig egal.
Schau mal, das lag unter deinem Bett.
Was ist das?
Eine Broschüre. Der lachende Kirchturm.
Jetzt hättest du mich fast so weit gehabt. Lachen und Kirche. Ha, ha, ha.
Mein Name ist Armin Piepmann-Grademacher. Ich bin Pfarrer für Stadtkirchenarbeit und hier in der Altstädter Nikolaikirchengemeinde auch als Gemeindepfarrer tätig. Seit 22 Jahren in Bielefeld und aber gebürtiger Rheinländer. Und habe dadurch auch einen gewissen heitereren Charakter mitbekommen, als das gemeinhin hier in Ostwestfalen nachgesagt wird. Und das sind nicht alles Miesepeter, aber das ist schon so, dass sie tendenziell ein bisschen verlangsamt sind mit dem Humor.
I love to laugh at the outrageous, mad absurdity.
Der lachende Kirchturm, Lach-Yoga-Kunstprojekt. In der Altstädter Nikolaikirche in Bielefeld wurde 2 Wochen lang vom Kirchturm gelacht statt geläutet.
Haben die Leute nicht gedacht, Gott lacht sie aus?
Wenn Gott lachen würde, also auslachen, meinen sie wahrscheinlich, ne? Das wäre ja völlig blöd. Also da ist auch jeder Mensch sowieso empfindlich. Nee, das ist Anlächeln. Und kennen Sie denn vielleicht den Segen, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir? Er soll strahlen. Ja, Gott lächelt sie also sozusagen in dem ganz, ganz alten Segen letzten Endes an. Die Dinge sind so nah beieinander und wirken scheinbar, als hätte ich da was völlig Verrücktes gemacht.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Christentum und Lachen so viel miteinander zu tun haben.
Das ist aber schade. Sind Sie katholisch?
Mit wem habe ich das Vergnügen?
Michael Tietze, psychologischer Psychotherapeut, Psychoanalytiker, Gelotologe, das heißt Lachforscher. Gründungsvorsitzender von Humor Care Deutschland e.V.
Jägerliest ist mein Name. Hans Jägerliest. Also andere sagen, dass ich... Ich kann nicht mehr lachen.
Also das hängt mit starker Selbstkontrolle wahrscheinlich zusammen und mit einer Unzufriedenheit, die sich auf die Möglichkeiten ihrer Emotionalität bezieht.
Und jetzt? Was kann ich tun? Ich will mein Lachen zurück. Was halten Sie von Lach-Yoga?
Lach-Yoga ist eine wunderbare Sache, denn diejenigen, die sich entschließen, zum Lach-Yoga zu gehen, sind meistens traurige Menschen, die sich sagen, ich muss da was ändern und ich muss
lernen, wieder die Möglichkeiten auszuloten, die ich vielleicht in der Kindheit hatte, um heiter zu werden. Und wenn jemand neu in eine Lach-Yoga-Gruppe kommt, dann ist es nicht so, dass er von Menschen in Empfang genommen wird, die in einer ausnehmend guten Stimmung sind, sondern das sind Menschen, die alle ernst sind, weil sie eben ein ähnliches Problem haben und die dann angewiesen werden, so beginnt das Lach-Yoga, so zu tun, als würden sie lachen.
So, ihr Lieben, wir fangen an. Ne? Es wird Zeit. Ne? So, okay. Und zwar, ihr wisst ja wie immer, ne? Erstmal Begrüßungslachen.
Als Erfinder des Lach-Yoga oder auch Hasya-Yoga gilt der indische Arzt Dr. Madan Kataria. Er kombinierte die Yoga-Atmung mit künstlichem Lachen, das allerdings bald in ein echtes übergehen soll. Leitspruch ist: Fake it until you make it. Also tu so, als ob, bis du es kannst.
Ja, Lachen ist Gesundheitsfürsorge, ne? Und es ist gesund, ne? Sich nicht über alles so viele Gedanken machen zu müssen und es alles nicht so wichtig zu nehmen.
Kommt und lasst uns lachen. Lachen.
Gut, ihr Lieben, wir fangen an wie immer, ne? Wir tanzen uns ein bisschen frei und dann machen wir dieses Mal so eine kleine Lachgeschichte. Wir haben zusammen ein Erlebnis und das begleiten wir mit Lachaktionen. Aber erstmal tanzen wir.
Kookaburra sits and the out come three. Mary, Mary, King of the bush is he.
Wissen Sie, ich mache jetzt Lach-Yoga. Da lache ich zwar, aber ich habe das Gefühl, es kommt nicht vom Herzen. Haben Sie einen Rat für mich?
Ich lache zwar und es kommt nicht von Herzen. Dann ist es ein künstliches Lachen. Ja, da habe ich den Rat, lass das sein.
Sagt die Biene zu dem Stachelschwein,
hör mal
du und ich, wir stimmen ein.
So, jetzt bin ich mal ein bisschen aus der Puste in die Puste gekommen, wie auch immer. So, wir atmen ein, halten da oben und atmen ganz langsam aus. So, beim nächsten Mal kommen wir dann im letzten Drittel der Ausatmung schon mal in so ein kleines Kichern. Ne, dadurch verlängern wir die Ausatmung. Können wir auch mit Gähnen machen, aber wir probieren es jetzt mal mit Kichern.
Laugh, Kookaburra laugh, Kookaburra sing and song for me.
Der lachende Hans.
Also Lach-Yoga würde ich eher einordnen in den unsere Gesellschaft beherrschenden Gesundheitsdiskurs. Der ist ja stark und der ist deshalb stark, weil sich so schön ohne weitere Probleme darüber reden lässt. Denn gesund wollen wir alle sein, dann braucht man nicht über soziale, politische und sonstige Probleme reden, sondern man hat was wie das Wetter, bei dem man sich einig ist und bei dem man in eine Richtung marschieren kann. Und da gibt's dann verschiedene Methoden. Also ich erinnere mich, vor 20 Jahren war es irgendwie der Urschrei, Kuschelecken und sonst was. Das heißt, Gruppentherapie ist in unserer Gesellschaft für arme Seelen, einsame Seelen angesagt und hat sich ein gewisses Marktsegment erobert. Und da wird jetzt Lachen entdeckt. Abgesehen davon, das heißt von dieser marktwirtschaftlichen Wurzel des Lach-Yogas, das kann ja für Menschen alles einen guten Zweck haben, aber hat nicht so viel, glaube ich, mit Lachen zu tun, sondern mehr mit Gruppenprozessen und mit Einsamkeit. Und das Lachen ist verhältnismäßig sekundär.
Naja, vielleicht haben wir noch so ein paar Bedenken, ne, uns so diesem grundlosen Lachen so hinzugeben. Die nehmen wir mal und werfen die hinter uns.
Ich bin Rainer Stollmann. Ich war bis 2012 Professor für Kulturwissenschaft an der Universität Bremen. Und eins meiner Spezialgebiete ist das Lachen und alles, was damit zusammenhängt.
So I'll watch and relax and enjoy the unfolding comedy.
Ein Ehepaar erzählt einen Witz.
Meine Frau kann einfach keinen Witz erzählen. Entschuldigung. Ja. Lass mich mal. Du kannst nachher sagen, ob es richtig war. Ja? Also, nun werde ich das mal erzählen. Also, ein Mann wandert durch die Dolomiten und verirrt sich.
Genau, nicht da durch die Alpen, sondern durch die Dolomiten.
Genau, das hatten wir vorher bereits geklärt. Da kommt er. Also, Schatz, du machst halt wirklich manchmal ganz verwirrt. So. Ja, so ist der Witz. Der Witz ist doch ganz anders.
Der ist doch in den Dolomiten.
Ja, aber er fängt andersrum an. Pass auf. Herr Panther, in den Dolomiten. So, genau, so ist
nicht
es. In den Dolomiten. Nein.
Nicht in den Alpen.
Lass mich mal kurz. In den Dolomiten wohnt ein alter Bauer mit seiner jungen Frau.
Die sehr hübsch und jung.
Ja. Und die haben gar nichts mehr zu essen. Bis zum nächsten Markttag haben die bloß noch eine Konservenbüchse mit Rindfleisch. Und die sparen sie sich auf. Und da kommt...
Nee, das ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so richtig, dass die sich das aufgespart haben.
Doch, das ist ganz richtig. Da kommt in der Nacht ein Wandersmann. Also, da klopft es an der Tür und da steht ein Mann, der hat sich verirrt und der bittet um Nachtquartier. Nun haben die aber kein Quartier. Das heißt, also, die haben nur ein Bett. Da schlafen sie zu zweit.
Nein, die haben zwei Betten.
Nee, Trude.
Doch.
Nein, Trude, das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Die haben ein Bett, da schlafen sie zu zweit drin.
Zu zweit in einem Bett? Ich bin der andere Erinnerung.
Trude, das kann sehr nett sein, wenn du dich erinnerst.
Also, ich könnte das nicht. Also ich könnte das nicht. Immer da ein, der im Schlaf strampelt. Also ich könnte das nicht.
Das sollst du ja auch gar nicht. Bitte, Bruder, unterbrich mich nicht immer.
Du sagst doch, das wäre nett. Ich finde das nicht nett.
Also...
Weiter. Die Asche.
Ja?
Kannst du nicht den Aschenbecher nehmen?
Kann ich, also.
Da zu Hause, da im Zimmer in der Wohnung... Da ist noch eine Person, unser Lebenspartner, unsere Katze, unsere Teekanne, wie auch immer. Auf jeden Fall, ne, wir freuen uns jetzt, ne, schauen sie an und sagen, wie schön es dich gibt. Und die Person, ne, wenn es eine Katze ist, muss sie natürlich miauen, aber wir gehen mal davon aus, ne, es ist ein geliebter Mensch, ne, dann die sagt, genau.
Fake it until you make it.
Das ist Explosion des Körpers, Anarchie des Körpers, Herrschaftslosigkeit des Körpers. Das ist gegen die Evolution gerichtet, wenn Sie so wollen. Das liegt nicht auf der Linie der Evolution. Denn die Evolution ist ganz bestimmt Kontrolle des Körpers, damit man realitätstüchtig ist. Ich muss gehen, handeln und sonst was. Wenn ich da in mich zusammensinke, ich kann nicht mehr richtig sehen, weil die Tränen laufen mir, ich belle irgendwas, ich kann nicht mehr richtig hören. Das heißt, ich bin in dem Moment, bin ich angreifbar, verletzlich. Das heißt, Lachen ist auch nur deshalb, auch nur ein Zustand, der, also ein Pausenphänomen. Das können Sie nicht lange machen, dann tut's weh.
Im Gesicht werden 18 Muskeln in Bewegung gesetzt. Das Zwerchfell massiert Leber, Galle und Milz. Der Magen-Darm-Bereich wird kräftig durchgeknetet, der Cholesterinspiegel wird gesenkt. Die Haut wird besser durchblutet. Der Ausstoß des Stresshormons Adrenalin wird verlangsamt, die Muskeln entkrampfen sich. Eine Minute Lachen wirkt so erfrischend wie 45 Minuten Entspannungstraining.
Ich bin Lena Hannemann. Ich bin Ergotherapeutin und Lach-Yoga-Lehrerin und Humortrainerin. Mein Anliegen ist es, immer wieder meine Kreativität darin unterzubringen und zu gucken, wie lässt sich das Lachen ins Leben integrieren und ja, mit welchen Wahrnehmungen oder mit welchen Spielen oder mit welchen Aktivitäten kann ich das so interessant und abwechslungsreich wie möglich gestalten.
Ja, wir lachen. Wir stehen ja jetzt davor vom Zoo und ja, ne, selbst Leute aus fernen Landen haben sich auf den Weg gemacht. Wir treffen wir erstmal diese japanische Reisegruppe, ne, die da unterwegs ist. Ne. Ihr wisst, die Geishas. Ne?
Der lachende Hans.
Stöhnen und sowas, so bestimmte Haltung stecken an. Und es ist tatsächlich, bei dem Lach-Yoga ist es zunächst etwas überraschend, Da machst du so Entspannungsübungen auch, dass dein Körper ein bisschen ruhiger wird, entspannter ist. So, und dann gibt es sowas wie absichtsloses Lachen. Da fängst du einfach an mit irgendeinem Albernheit vielleicht. Dass du als Erwachsener so einen Blödsinn machst, musst du so einen Rasenmäher durch die Gegend fahren. Und so. Also es gibt Übungen, in denen du ein bisschen aus dir herausgehst. Da entdeckst du deine spielerischen Anteile, die du als Erwachsener auch noch immer hast, weil das als Kind super hattest. So, und das ist der Zugang. Also, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus, dann kapiert ihr nicht wirklich, worum es geht im Glauben und mit Gott. Echt? Und dann sagen wir wieder, nö, Kinder, das hast du eine gewisse Zeit Luxus, aber dann machst du ja auch eventuell noch eine Hose und dann brauchst du noch deine Eltern für alles und für Taschengeld. Und wenn ich groß bin, dann bin ich eben groß und das sollen gerne alle sehen. Und was machen wir dann? Dann hören wir auf, auch die Dinge, die wir als Kinder gut konnten, zu machen. Totale Spontanität, Übermut, wird alles verboten, gilt manchmal als unanständig oder der Mensch ist unkontrolliert. Und das halte ich alles für Unsinn. Also ich kann jetzt auch nicht bei einem Staatsakt irgendwie schallend loslachen. Das ist ja klar.
Mit wem habe ich das Vergnügen?
Hans Jäger liest.
Ah, wir kennen uns ja bereits.
Ja. Ich habe das wirklich gemacht. Ich war da und ich, ja, wie soll man das beschreiben? Es ist lächerlich. Es ist kindisch. Und alle machen damit. Und ich verstehe es nicht. Die benehmen sich alle wie Kinder.
Und wie ist das für Sie, wenn Sie das so sehen?
Befremdlich. Ich kann das nicht, ich bin ja kein Kind.
Also das heißt, Sie möchten unbedingt erwachsen sein und erwachsen bleiben und Kind sein ist nicht so gut.
Ich bin ja erwachsen!
Da fällt mir Erich Kästner ein. Erich Kästner hat in seiner berühmten Ansprache an Schulabgänger Folgendes gesagt. Ein Mensch ist ein Kind und irgendwann wird dieses Kind ein Erwachsener und manche denken, sie müssten ihre Kindheit, wenn sie erwachsen sind, ablegen wie einen alten Hut. Aber nur derjenige, der erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein ganzer Mensch. Lasst euch also die Kindheit nicht austreiben. Das ist also eine sehr programmatische Ansprache, die er gehalten hat, denn wenn wir uns die Kindheit austreiben lassen, dann ist das natürlich immer eine Frage, wie wir in unsere Bewertung nicht nur der Welt, sondern auch der eigenen Person eingestellt sind. Wenn wir denken, wir müssten alles hundertprozentig rational machen, dann sind wir in einer einseitigen Position. Wenn wir denken, Erwachsensein bedeutet, hundertprozentig vernünftig zu sein, dann sind wir einem faustischen Drang zur Hundertprozentigkeit ausgeliefert. Und das wird nur eine Konsequenz haben, dass uns all das, was uns das Leben an emotionalen Möglichkeiten auftut, dass uns das dann leider versperrt bleibt.
Ich gebe Ihnen deshalb den Tipp, wenn Sie das nächste Mal in die Lach-Yoga-Session gehen, dann versuchen Sie das Ganze aus der Warte eines kleinen Kindes, nämlich des Kindes, das Sie einmal waren und das immer noch ein Teil von Ihnen selbst ist. Sie kennen ja dieses schöne Wort des inneren Kindes, dass Sie das aus dieser Perspektive sehen und sich viel, viel weniger Gedanken machen.
Dann mache ich also weiter mit dem Lach-Yoga und rufe Sie wieder an.
Ja, ich denke, dass Sie das machen sollten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.
Danke. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Nimm das doch erstmal an, wie es so ist. Du bist ja hier, weil du diese Stunde mitmachen möchtest. Und wenn du dich mit den Übungen beschäftigst, mach dir keinen Stress. Und wenn dann das beim Arbeitslachen bleibt, also du jetzt nicht in so ein Herzenslachen reinkommst, dann passiert das vielleicht am nächsten Tag oder am nächsten Morgen, dass du nochmal darüber nachdenkst oder auch erst in der nächsten Stunde. Ich würde dir auf jeden Fall sagen, nimm das erstmal so an und freu dich, dass du diese Übung machst. Du weißt ja, das Gehirn freut sich trotzdem, auch wenn du das jetzt gerade nicht so empfindest. Du betreibst trotzdem aktive Gesundheitsfürsorge in dem Moment.
Kommt und lasst uns lachen.
Lachen, lachen, lachen.
Lachen.
Überlegt euch, wer anfängt. Die Person lacht und die andere macht das Echo. Versucht mal, das genauso zu interpretieren, ob sie das hinkriegt. Manchmal ist das Echo auch ein bisschen anders. Das ist ja hier überhaupt gar nicht so schlimm. Probiert das mal aus, machst du 2-3 Mal, weißt du, und dann probiert die andere das Echo und danach tauscht ihr. Einfach mal ausprobieren, wie es ist. Nicht so große Faxen machen, sondern auch mal so ein bisschen, oder wenn ihr wollt, natürlich auch Faxen, natürlich. Ne? Aber dass es für die andere nicht so schwer wird. Also auch mal ganz interessant, das mal auszuprobieren. Wie ist das Lachen? Was kann ich davon aufnehmen? Oder wie kann ich das interpretieren? Kriege ich das hin? Oder mache ich da immer was Eigenes draus? Probiert mal aus. Dann gehen wir weiter oder so auf die andere Seite, so schräg rüber, sind ja die Eisbären und machen das Bärenlachen. Ne? Darf ich das mal mit Dorothee, mache ich es mal vor, das Bärenlachen. Ne? Die Bären, ne, die schuppern sich ja so aneinander manchmal und dann lachen die auch dabei. Genau. Probiert mal aus, mit wem wollt ihr es machen, wie das so von der Größe hinpasst oder vielleicht auch so vom Bekanntheitsgrad.
In der deutschen Lachkultur, wenn es eine solche gibt, ist das Bäuerliche, das Groteske ausgegrenzt. Das dürfen sie nicht. Sie müssen fein sein. Und das hat mit dem schrecklichen deutschen Bauernkrieg zu tun, der nun Brecht sagt, das schrecklichste Ereignis der deutschen Geschichte war, mit einem unglaublichen Terror und einer jahrhundertelangen Wirkung, also bis ins 18. Jahrhundert hinein, dann noch das Bürgertum ängstigt, sodass der Bürger alles vermeiden will, um bäuerlich zu sein. Weil, wenn er Bauer wäre, würde der Adel wieder ihn so blutig, also das ist jetzt mal eine These, um die deutsche Ernsthaftigkeit zu erklären. Und deshalb wird die bürgerliche deutsche Kultur so ernst. Die Philosophie und auch die Musik. Also Deutschland ist in der ganzen Welt bekannt für die ernste Musik, für die Klassik und für die ernste Philosophie, für Hegel, Marx, Kant. Und die Engländer verstehen Hegel nicht, die finden den völlig bekloppt, den können die nicht rezipieren.
Ein Ehepaar erzählt einen Witz.
Also jetzt mach mich nicht böse, Trude. Wenn ich einen Witz anfange, will ich ihn auch zu Ende erzählen.
Jetzt lass mich mal den Witz erzählen. Du verkorkst ja die Pointe.
Ich verkorkst die Pointe. Ich weiß zwar nicht, wo das steht, aber das ist völlig falsch. Ich
auf Seite 5.
Das sag das doch gleich, verdammt nochmal. Wo denn? Mitte, oben, unten.
Seite 5, Mitte.
Mitte, weiter. Ja.
Wir nehmen jetzt nochmal einen tiefen Atemzug und lösen die Umarmung auf.
Die Scham, das ist der emotionale Zustand, der entsteht, wenn wir uns bewertet fühlen, wenn wir denken, dass die anderen uns als nicht so gut einschätzen, wie wir sein möchten. Und dann kommt es durch übermäßige Selbstkontrolle zu einer Verkrampfung. Und diese Verkrampfung wirkt sich auf unsere Muskulatur aus, wir atmen anders, wir spüren die Spannung, die muskuläre Spannung. Und man kann sagen, dass die Scham zu einer Internalisierung unseres Lebendigseins, unserer Lebenskraft führt. Und wenn die immer stärker wird, dann kann es sein, dass wir das Gefühl haben, jetzt gar nichts mehr zu können, obwohl tief in uns ein emotionaler See am Brodeln ist. Und wenn wir uns dem gegenüber anschauen, was das Lachen ist das Gegenteilige.
Das Löwenlachen, das ist eins der allerersten klassischen Lachübungen aus dem Lach-Yoga, weil das ganz eindeutig vom normalen Yoga abgeleitet ist. Also beim Löwenlachen zeigen wir uns unsere Krallen. und können auch mal so richtig kräftig und stark und dominant sein. Und wenn wir uns trauen, das hat auch einen besonders guten gesundheitlichen reinigenden Effekt, können wir auch unsere Zunge rausstrecken, wenn ihr mögt. Ich mache es jetzt mal mit Angela vor. Das Löwenlachen.
Beim Lachen wird die Produktion von Endorphinen, einem körpereigenen Opiat, angekurbelt. Kopf-, Zahn- und Muskelschmerzen werden gelindert. Stresshormone werden abgebaut. Ärger und Angst nehmen ab. Die Stimmung hält sich auf. Schon der Gedanke an lustige Situationen stärkt unsere Abwehrkräfte, da dadurch der Spiegel des Wachstumshormons HGH, das für ein intaktes Immunsystem wichtig ist, erhöht wird.
I love to laugh. And if that's all the good that comes my way.
Aber es gibt ursprüngliches Lach-Yoga im Buddhismus in Indien. Das geht aber ein bisschen anders. Das können Sie nicht einfach innerhalb von einer Stunde, wir machen jetzt alle mal Adlerlachen und Löwenlachen und wie das da so geht, so geht das nicht. Sondern das ursprüngliche Lach-Yoga bei buddhistischen Mönchen geht, dass man sich über eine dieser buddhistischen Geschichten beugt. Diese kleinen Koane heißen die, glaube ich. Die bekannteste ist, wie klatscht ein Einhändiger? Ja, und da muss man sich jetzt drüber beugen, betrachten wir als einen Witz. Mhm. Aber da beugt man sich jetzt drüber und meditiert darüber. Und es, wenn Ihnen dann nach ungefähr einem halben Jahr oder einem Jahr, nach langen Stunden der Meditation, ein großes Lachen entwischt, dann wissen Sie, Sie können sich einer anderen Geschichte zuwenden, weil Sie haben sich verstanden.
Mein Name ist Nicola Hernadi und ich bin Asienwissenschaftlerin, jetzt was meinen akademischen Hintergrund anbelangt, und bin aber seit ungefähr 20 Jahren im Buddhismus beheimatet. Diese Koans, die sind sozusagen so wie eine Nadel, die endlich diese blöde Blase, diesen Pickel, der nicht platzen will, zum Platzen bringt. Ne? Als ob man die in den Luftballon steckt. Aber erstmal dehnt sich der Luftballon aus und da ist ein irrer Druck da. Das ist der Druck von zu viel Intellekt, also diesem intellektuellen Denken, zu viel Gedanken, Konzepte und so weiter und so fort. Und diese Koans sind ja oft Paradoxa. Also nenn mir den Klang von einer Hand und so weiter und so fort. Und natürlich, unser konventionelles Denken sträubt sich dagegen. Das geht doch gar nicht und so weiter. Wie soll das sein? Und gibt es da eine Lösung? Und bis man dann auf die einfachste Lösung kommt. Und die sind sehr trickreich, denn es geht ja um die Erkenntnis von etwas, was den Intellekt überschreitet, was eben endlich die Schere anlegt an dieses Netz von Konzepten. Und es braucht eine Menge Vorbedingungen, um mit diesen Koans arbeiten zu können, sodass sie dann wirklich final zum Ziel führen. Aber in dem Moment, wo man erkannt hat, was Konzepte sind und wie man sich immer in diesen Konzepten verfängt, in dem Moment, also da können einem diese Paradoxa, die den Geist an seine Grenzen bringen, rausbefreien. Also die können dann wirklich so endlich die Blase zum Platzen bringen. Und deshalb geht man ein bisschen mit denen schwanger, bis einfach der Intellekt nicht mehr kann und plötzlich steigt die Weisheit auf. Und dann macht's, und dann hat man's sozusagen. Und dann lacht man natürlich befreit und fasst sich an den Kopf, wie blind und blöd man eigentlich war. Aber das ist eben so ein bisschen wie beim platonschen Höhlengleichnis, ne? Solange man in der Höhle sitzt, kriegt man das nicht mit und denkt, wieso, das ist doch hier die Realität, bis einer kommt und vom Licht spricht. Und wenn man dann das Licht wirklich sieht, dieser Moment, wo das Licht angeht, das ist so dieser Moment des Lachens und Erwachens.
Ja, dann entfernt euch mal und lasst die anderen noch mal ein bisschen nachspüren. Es ist ja beides total schön. Entweder einfach aufnehmen, ne, die Lachenergie und die Lachfunken, oder eben auch das spielerische Verteilen von den Lachenergien. Wir spüren einfach noch mal nach. Ziehen die Mundwinkel zu den Ohren.
Ein Ehepaar erzählt einen Witz.
Der Wanderer steht da nun in der Hütte. Er trieft vor Regen und er möchte dort da schlafen. Und da sagt ihm der Bauer, er kann ja in dem Bett schlafen. mit der Frau.
Nein, so war das nicht. Walter, du erzählst es ganz falsch. Also dazwischen.
Bitte?
Zwischen ihm und der Frau, also der Wanderer in der Mitte.
Ja, meinetwegen in der Mitte. Das ist doch ganz egal.
Das ist gar nicht egal. Der ganze Witz beruht ja darauf.
Der Witz beruht doch nicht darauf, wo der Mann schläft.
Natürlich beruht er darauf. Wie soll denn der Herr Panther den Witz so verstehen? Ah. Jetzt lass mich mal. Ich werde ihn mal erzählen.
Also. Ja.
Also, der Mann schläft, verstehen Sie, zwischen dem alten Bauer und seiner Frau. Und draußen gewittert es. Und jetzt lass mich doch mal.
Also, sie erzählt es ganz falsch. Es gewittert erst gar nicht, sondern die schlafen friedlich ein. Und plötzlich wacht der Bauer auf und sagt zu seiner Frau, ich muss mal raus nach den Ziegen sehen. Mir ist so, als hätten die sich losgemacht. Und dann haben wir morgen keine Milch. Der Bauer geht raus und kaum ist er rausgegangen. Da stups die junge Frau.
Also ganz falsch. Total falsch. Doch nicht das erste Mal. Er geht raus, aber sie stupst erst beim dritten Mal.
Was ist das?
Der Bauer geht nämlich dreimal raus. Das fand ich so furchtbar komisch. Also jetzt lass mich mal. Also der Bauer geht raus, nach der Ziege sehen. Und die Ziege ist da und er kommt wieder rein.
Das ist falsch. Er bleibt ganz lange draußen. Inzwischen sagt ja die junge Frau zu dem Wanderer...
Gar nichts sagt sie. Der Bauer kommt rein.
Er kommt erst nicht rein.
Also.
Guten Tag. Mit wem habe ich das Vergnügen?
Hans Jäger liest, Herr Dr. Tietze.
Wir kennen uns ja bereits. Sie möchten jetzt ein vernünftiges Gespräch mit mir führen.
Sie haben mir geraten, wie ein Kind zu sein. Und ich war jetzt wieder beim Lach-Yoga und hab versucht, wie ein Kind zu sein. Und jetzt wollte ich alles richtig machen. Das heißt, ich habe ganz laut gelacht und ganz viel. Und nachher hatte ich Schmerzen im Gesicht und dann war ich kurz davor zu weinen. Was hat das zu bedeuten?
Das ist doch eine wunderbare Sache, denn das Lachen und das Weinen, das sind die Antithesen oder die Antipoden, könnte man sagen, der gleichen emotionalen Befindlichkeit, die wir schon zu Anbeginn unseres Lebens hatten, nicht nur Kommunikationsformen, sondern Ausdrucksformen unseres emotionalen So-Seins. Und wenn Ihnen das gelungen ist, dann sind Sie schon einen Schritt weitergekommen.
Aber dieser Schritt führt natürlich nicht nach vorne, sondern zurück in die Vergangenheit und die Vergangenheit unserer Lebensgeschichte. Und wenn Sie diesen Weg so gehen, dann kann es sein, dass Sie irgendwann dort ankommen, wo Sie als Kind gewesen sind. Und es gibt ja diesen schönen Satz von Jesus, der gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, er dachte damals mit Sicherheit nicht an das Lach-Yoga, aber man kann diesen Satz auch dafür verwenden, wenn ich mich also auf die Voraussetzungen einlasse, die ich ganz am Anfang meines Lebens hatte, wo ich noch nicht sprechen konnte, mir noch keine Gedanken über mein So-Sein, so wie es von anderen bewertet und beurteilt wird, auf mein soziales Ich machen konnte, sondern mich ganz hingegeben habe meinen emotionalen Möglichkeiten, die eben vorhanden sind und die eben wachgerufen werden können.
Wenn Rahmenbedingungen stimmen, wenn Sie also so weit gekommen sind, dann hätten Sie alle Voraussetzungen dafür, das Lachen nicht nur zu lernen, denn dann hätten Sie es ja schon im Prinzip gelernt, sondern zu einem Bestandteil Ihres Lebens zu machen.
Dann mache ich einfach so weiter?
Unbedingt.
Ich danke Ihnen.
Gerne.
Auf Wiederhören.
Ja, da ist was Trauriges, ne, was eben halt auch noch beachtet werden möchte. Vielleicht war der Wunsch, da nicht mehr hinzugucken und eben halt lachen zu wollen, woanders zu sein, fröhlich sein zu wollen. Aber das andere ist eben halt einfach noch da und braucht einfach auch noch mal so einen Platz. Es muss eben halt einfach auch noch mal wahrgenommen werden, dass da auch was, vielleicht ein Verlust oder vielleicht ein Konflikt, vielleicht muss das einfach auch nur noch mal angeschaut werden. Aber das ist natürlich jetzt sehr tiefenpsychologisch. Okay, also ja, Weinen gehört eben halt zum Leben auch dazu.
Kookaburra sits and the out come three. Mary, Mary, King of the bush is he. Laugh, Kookaburra, laugh. Kookaburra sing and song for me.
Wenn man die typischen Geräusche des Lachens hört, wird im Gehirn der prämotorische Kortex aktiviert. Lachen ist auch dann ansteckend, wenn wir den Grund des Lachens bei anderen nicht kennen. Im prämotorischen Kortex befinden sich sogenannte Spiegelneuronen. Das sind Nervenzellen, die allein durch die Betrachtung mimischer Abläufe bei einem Mitmenschen aktiviert werden. Gleichzeitig werden die damit zusammenhängenden Gefühle wachgerufen.
Also die christliche Herrschaft im Abendland über 1000 Jahre war ein Lachverbot. So wie die Kirche die Sexualität verteufelt hat, hat sie auch das Lachen verteufelt. Dazu gibt es viele, viele Quellen. Sie können jeden Kirchenvater aufschlagen. Und der Hintergrund davon ist, die christliche Grundidee ist ja im Unterschied etwa zur Antike, dass die Welt ein Jammertal ist und wir aus ihr erlöst werden müssen. Und wenn sie ein Jammertal ist, dann haben sie darin nichts zu lachen. Dann herrscht darin der Satan und der Satan lacht. Die Kirche hatte leicht zu argumentieren mit dem Neuen Testament, worin Jesus nicht lacht. Und das war der Grund, dass alle Kirchenväter gesagt haben, Lachen ist des Teufels, unser Gott lacht nicht. Und das ist fatal. Da ist das Christentum auch die einzige Religion, die sowas gemacht hat. Der Buddhismus ist ganz anders.
Erleuchtung bedeutet ja, heiter, frei werden. Also ein richtig befreites, heiteres Lachen ist ja ein Zeichen von Befreitsein, von Glück. Und das geht natürlich bestens mit Erleuchtung einher. Auch über sich selbst lachen können, über seine eigenen Fehler, über die Fehler der anderen lachen können, über seine eigenen Fehler lachen können. Das erfordert einen reifen, einen weiten Geist. Und das wissen wir ja auch. Weisheit und Humor, da haben wir ein Faible dafür, dass das zusammengehört. Also ein vergnetzter, grimmiger, verkrampfter Weiser, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist einfach völlig unfassbar. Ne? Intelligente Menschen, die können sehr verkrampft und vergnatzt sein und überhaupt nicht lachen. Aber Weisheit geht natürlich immer mit so einer verschmitzten Humorigkeit einher. Anders erfüllt es eigentlich nicht diesen Tatbestand der Weisheit, des Über seiner Verkrampfung stehen können und so weiter.
Fake it until you make it.
Wenn Sie mal versuchen, nur für sich selber, das machst du ja nicht in der Öffentlichkeit, ungefähr zu überlegen, was heißt denn dann, wenn Gott einen liebt? Liebe ist nach meinem Erfahrungsschatz von 35 Jahren Pastor einer der größten Probleme der Menschen. Eine entbehrte Liebe, eine unerfüllte Liebe, eine zerstörte Liebe, eine nicht anzubahnende Liebe und. Das ist, in der Fantasie ist das etwas, was im Blick auf die Körperlichkeit, aber auch sonst, ja einen hohen Sehnsuchtsfaktor hat. Und ich sehe persönlich unendlich viele gescheiterte Beziehungen, auch vollzogene Scheidungen und so weiter und so weiter. Und das heißt ja nicht, dass du eine Liebe nur in einer Ehe erfahren kannst. Aber welche Art von Liebe ist denn da eigentlich noch alles eigentlich im Spiel, wenn es davon auch heißt, dass Gott dich liebt? Das kommt einem etwas unangenehm vor. Ey, die Paula, die liebt dich immer. Ja, das will ich aber gar nicht, ne? Oder so, die ist mir so unsympathisch. Ja, also so wie wir Menschen ticken, kannst du das erstmal gar nicht so annehmen. Und wenn du aber mal eben nachdenklicher wirst, dann merkst du, dass das eigentlich die Grundlage dafür ist, dass du was zu lachen hast im Leben.
Ein Ehepaar erzählt einen Witz.
Also, der Bauer kommt rein und wie er eine Weile schläft, da fährt er plötzlich aus dem Schlaf hoch und sagt, ich muss doch noch mal nach der Ziege sehen. Und geht wieder raus.
Aber du hast doch ganz vergessen zu erzählen, dass der Wanderer furchtbaren Hunger hat.
Ja, der Wanderer hat vorher beim Abendbrot gesagt, er hat so furchtbaren Hunger. Und da haben die gesagt, ein bisschen Käse wäre noch da.
Und Milch.
Und es war auch noch etwas Fleischkonserve da. Aber die könnten sie ihm nicht geben, weil die eben bis zum nächsten Markttag reichen muss. Und dann sind sie zu Bett gegangen.
Und wie nun der Bauer draußen ist,
Da stupst sie, also da stupst die Frau den Wanderer in die Seite und sagt...
Keine Spur, aber keine Spur. Walter, das ist doch falsch. Sie sagt doch nicht na.
Natürlich sagt sie na. Also was soll sie denn sonst sagen?
Sie sagt, jetzt wäre so eine Gelegenheit.
Also... Sie sagt im Gegenteil. Na, und stupst den Mann das Mann in die Seite.
Also du verdirbst aber wirklich jeden Witz weiter.
Das ist großartig. Ich verderbe jeden Witz. Du verdirbst jeden Witz. Ich verderb doch nicht jeden Witz. Ich verderb doch... Also, das sagt die Frau...
Jetzt lass mich mal den Witz erzählen. Du verkorkst ja die Pointe.
Also jetzt mach mich nicht böse, Trude. Wenn ich einen Witz anfange, will ich ihn auch zu Ende erzählen.
Du hast ihn ja gar nicht angefangen. Ich habe angefangen.
Das ist ganz egal. Jedenfalls will ich die Geschichte zu Ende erzählen. Denn du kannst keine Geschichten erzählen. Wenigstens nicht richtig.
Und ich erzähle eben meine Geschichten nach meiner Art und nicht nach deiner. Und wenn es dir nicht passt, dann musst du eben nicht zuhören.
Ich will auch gar nicht zuhören. Ich will sie zu Ende erzählen. Und zwar so, dass der Herr Panther einen Genuss von der Geschichte hat.
Wenn du vielleicht glaubst, dass es ein Genuss ist, dir zuzuhören.
Trude!
Sofort Meditation. Im Moment, in dem ihr lacht, seid ihr ganz bei euch.
Es ist Freiheit. Freiheit von Zwängen, Freiheit vom eigenen Geist, der einen in Richtung bringt und Leiden verursacht, die man nicht will, gegen die man sich so unfrei gar nicht wehren kann. Und plötzlich fällt das alles in sich zusammen. Das Kartenhaus wird plötzlich in seiner Instabilität einfach offenbar und dann fällt es in sich zusammen und das ist nichts. Normalerweise hätte man Angst davor, dass ein Kartenhaus zusammenfällt und diese Angst verhindert Lachen, die verhindert Humor. Ängste, da lacht man nicht, das findet man nicht lustig. In dem Moment, wo man erkennt, dass es ein Kartenhaus ist und dass es, wenn es zusammenfällt, gar nicht schlimm ist, in dem Moment kann man befreit lachen. Das ist dann, Freiheit und Lachen gehen eindeutig Hand in Hand.
Fake it until you make it.
Wenn du dich selber wertschätzen kannst, wie gesagt, Liebe ist ja unglaublich belastet, ne? Für jeden so und so und so und ganz viele Tränen mit verbunden, ganz viel Enttäuschung, Schmerz und Übergriffe, all das ganze Traurige, was es auch noch alles gibt und Gewalt und dieser ganze Dreck. Also wenn du das jetzt mal in dem Idealfall siehst von Sympathie und auch noch ein bisschen mehr und ehrlicher Beziehung, die entsteht, gefühlsmäßige Beziehung, die nicht gleich beim ersten Windstoß umkippt und so, dann hast du eine unglaublich tiefe Basis. Und das, für mich ist es so, dass Gott einmal in der Taufe Ja sagt und dazu steht er, auch noch wenn ich schon längst tot bin. Das finde ich noch das Allerbeste daran, wenn die Leute denken, da hast du nun gar nichts mehr zu lachen, wenn du tot bist. Ja, dass der Geist und Seele zu sich nimmt und dann bist du in einem hellen und in einem liebevollen, lichtdurchfluteten Bereich und da haben wir alle Grund zu singen und zu lachen, glaube ich.
Then I laugh straight through till judgment day, but I've got to say, I was hoping for more.
Also ich glaube, im Rahmen dieser ganzen, sage ich mal, Wellnessbewegung und auch im Rahmen dessen, dass wir in einem Wohlstand jetzt sind, in dem wir die Grundbedürfnisse einfach gedeckt haben. Wir müssen uns nicht mehr um unser Dach über dem Kopf kümmern. Wir müssen nicht mehr, sage ich mal, wie verrückt Grundbedürfnisse befriedigen. Wir leben eben halt in einem sicheren Land ohne Naturkatastrophen, in dem wir sagen können, was wir wollen. Und da streben wir eben halt auch nach Selbstverwirklichung. Und Lachen ist ja auch eine Form von, sage ich mal, Selbstverwirklichung. Na, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Wie die Wupp.
Es kann sein, dass ich mehr zulasse an Lachen als früher. Und natürlich beobachtet man mehr, das ist schon wahr. Vor allen Dingen an Kindern, weil das sehr fruchtbar ist. dermaßen spontan und über Dinge lachen, wo sie denken, wieso lacht er darüber? Und dann, das ist schon sehr interessant. Aber ich muss sagen, das sammle ich alles so und freue mich, wenn meine Theorie bestätigt wird.
1962 grassierte im damaligen Tanganjika eine regelrechte Lachepidemie und wir hatten gefragt, was glauben Sie, war die Ursache? An dieser Stelle vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen und Anrufe für Mails und Kurzmitteilungen. Leider, ich und wir alle bedauern das sehr, lagen alle falsch, die auf eine Massenhysterie getippt hatten. Nach neuesten Forschungsergebnissen geht man heute tatsächlich von einem Virus aus, der das Zwerchfell
befallen hat. Ein Virus?
Außerordentlich aggressiv verbreitete, wahrscheinlich durchs Lachen.
Ein Virus. Ein Virus.
All We Need Is Love. Feature von Martina Kote. Es sprachen Christoph Müller, Vanessa Leubel, Henning Hartmann und Michael Türnau. Es sangen die Mitglieder des A-Cappella-Chors Cantando. Technische Realisation Kai Schliekelmann und Markus Freund. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2018.
Ja, wir lachen!